Komm, wir geben dir mal einen Riesenapplaus. Ich muss sagen, ich lieb's, eure Stimmen zu hören. What? Hope-Kirche Winnenden, herrlich. Wirklich, ich glaube, Gott liebt es, dich zu hören, deine Stimme zu hören. Egal, ob du ein Worshipper bist und ein halber Musical-Star wie Holger. Wirklich, Holger, es hat mich so inspiriert, deine Leidenschaft, Mann. Hammer. Oder ob du sagst, ich glaube, ich kriege keinen geraden Ton raus. Gott liebt deine Stimme. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Er sagt, du gehörst zu mir, du bist mein. So, deswegen, er liebt deine Stimme. Und deswegen, ja, ich freue mich so sehr, dass ich, sorry, ich bin irgendwie schon voll drin, aber ich freue mich so sehr, hier zu sein. Mein Name ist Micha, für die, die mich nicht kennen, Micha Schulze. Ich bin bis letztes Jahr noch Ingenieur gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich so vorgestellt als, ja, ich liebe Kirche, aber ich liebe auch Porsche und deswegen fahre ich gerne Autos und habe da Fahrerassistenzsystem entwickelt, aber im letzten Jahr hat sich mein Leben ziemlich verändert. Ich habe meinen Job gekündigt, um Vollzeit-Pastor zu werden und bin jetzt Teil der Urban Life Church, bin Vollzeit in der Urban Life Church angestellt. Und ja, es für die meisten von euch klingt es wahrscheinlich total bescheuert, aber so ist das Leben mit Jesus. Und es war auch nicht einfach nur eine schnelle Entscheidung, sondern das war ein sehr langer Prozess. Aber heute stehe ich hier, ich liebe es, wenn ich mich irgendwo vorstelle und sagen kann, ja, übrigens, ich bin sowas wie ein Pfarrer. Und die Leute sind meistens sehr verwirrt, weil so sieht normalerweise kein Pfarrer aus, glaube ich. Aber auch meine Porsche-Kollegen waren sehr verwirrt. Die haben mich nochmal gefragt, bist du sicher, Micha? Aber ja, genau, ich bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder, 5 und 2 sind die beiden, Frieda und Hanno, richtige süße Zuckermäuse. Leider ist meine Frau heute nicht da mit den Kindern. Ich wohne in Walderstadt, das ist ein bisschen südlich von Stuttgart, und leite zum einen das College unserer Bewegung. Wir sind ja Via Movement und seit neuestem heißt unser College Via College. Und deswegen sind heute auch ein paar Leute vom Via College am Start. Macht mal ein bisschen Lärm, kommt, seid mutig. Genau. Und gleichzeitig leite ich unseren neuen Standort in Stuttgart. In Stuttgart-Mitte sind wir als Urban Life Church seit ein paar Jahren. Aber seit letztem Jahr bin ich dafür angestellt und noch die Isabella, mit der ich zusammen den Standort leite. Und genau, das ist eine Riesenfreude, das zu machen. Großes Abenteuer, auch eine große Herausforderung. Ich sagte, ich habe mich noch nie so, überfordert oder selten so überfordert gefühlt. Aber ja, Gott ist gut und er geht seinen Weg. Und genau, heute sind wir hier. Wir wurden eingeladen mit Stefan, mit Stufi habe ich schon länger mal gequatscht. Der Caden ist ja auch bei uns im College. So, es ist fast schon Verwandtschaft. Wenn ich hier bin, ich fühle mich schon wie zu Hause. Ich habe mich zwar nicht automatisch ins WLAN eingewählt, gell, da habe ich schon gesagt, eigentlich, ich fühle mich hier viel mehr zu Hause, als sich mein Handy zu Hause fühlt. Aber wirklich, ich liebe es hier zu sein in Winnenden. Und wir haben gedacht, jetzt startet ja so richtig die Oster-Season. Weiß nicht, ob ihr schon Ostereier bemalt habt, Geschenke gekauft, schon jemand, na, Schokohasen gegessen? Komm, das sind mehr, oder? Schokohasen, ja. Aber was gäbe es besser, als in der Osterzeit über ein Thema zu sprechen, das alle mit Ostern verbinden? So, wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, dann ist Ostern das Fest von Hoffnung, oder? Und wie cool wäre es, in der Hope-Kirche über Hope, also Hoffnung, zu sprechen, oder? Weil so wie wir an Ostern feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber nicht tot geblieben ist, sondern eine lebendige Hoffnung ist, so glaube ich, dass wir heute hier in der Hope-Kirche echt das heute auch durch das, was Gott tun will, dass Glaube gestärkt wird, dass Wunden geheilt werden, dass ihr auch Ostern ganz neu erlebt, dass Enttäuschungen ans Kreuz genagelt werden, dort sterben und Hoffnung neu aufersteht. Amen. Und so habe ich mich auch entschieden, heute nicht alleine zu predigen, sondern hier alleine zu sein, sondern ich habe mich entschieden, einfach die Studenten zu fragen, wie sieht's aus? Wollen wir zusammen predigen? Weil so sieht Jüngerschaft aus, so sieht's aus, Leute zu ermächtigen. Und ich hätte es mir noch viel besser vorgestellt, dass wir in einen ganz langen Prozess gehen. Aber jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin immer so spät dran mit Sachen vorbereiten. Deswegen gab es nur eine Person, die sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat. Und das ist Dana. Deswegen herzlichen Applaus für Dana. Dana, du bist so mutig, wirklich, dass du das machst, dass du heute zusammen mit mir predigst. Und wir haben uns ein gemeinsames Thema rausgesucht und dieses Thema heißt Hoffnung verändert. Wir haben es vorhin auch schon gesungen, weil es ist, Veränderung ist möglich. Und heute ist unser Thema Hoffnung verändert. Ich weiß, dass die Hope-Kirche sich auch verändert. Und genau, ich predige nicht allein, sondern Dana ist mit mir und Dana macht jetzt auch den Start. Deswegen, du kannst auch noch kurz was zu dir sagen, wenn du magst. Und dann würde ich einfach sagen, wir möchten, genau, sag mal kurz.
Ich sag mal kurz was. Hallo, ich bin die Dana, ich bin 24 und ich bin im First Year im College und komme eigentlich aus Karlsruhe, aus dem Badener Land und bin nach Ludwigsburg gezogen fürs College und freue mich heute hier zu sein.
Hammer. Ja, und wir möchten euch gemeinsam, oder Dana nimmt euch jetzt in eine Geschichte rein aus der Bibel, die so ein starkes Zeugnis davon ist, was Hoffnung tun kann, dass Hoffnung Leben radikal verändert. Eine Geschichte über eine Frau, die durch die Hoffnung in ihr einen mutigen Schritt geht und eine Begegnung mit Jesus erlebt, die alles verändert.
Ich habe einen Moment erlebt, den ich einfach nicht verschweigen kann und auch nicht verschweigen will. Ich muss es erzählen. Wie könnte ich es auch nicht erzählen, wenn dieser Moment doch mein ganzes Leben verändert hat? Ich erinnere mich noch so gut an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Jedes noch so kleine Detail hat sich in mein Gedächtnis tief eingebrannt. Ich erzähle diese Geschichte so gerne, weil ich will, dass es andere Menschen berührt und weil es mein Leben verändert hat. Als ich morgens aufwachte, damals war es ein Tag wie jeder andere. Eine Qual wie auch die Tage zuvor, die Wochen zuvor, die Monate zuvor, die Jahre zuvor, 12 Jahre, um genau zu sein. Schon in der Nacht musste ich immer wieder aufstehen, um meine Tücher zu wechseln, die ich mir um meinen Unterleib band. Blutfluss nannten es die Ärzte, Albtraum nannte ich es. Die Hygieneprobleme und das ständige Waschen der Tücher waren das eine, was mich noch viel mehr einschränkte, war das ständige Müdigkeitsgefühl, das ständige Gefühl, krank zu sein, diese Kraftlosigkeit. Diese unfassbare Kraftlosigkeit machte es mir schwer, meinen Tag zu bewältigen, machte es mir schwer, morgens aufzustehen, jeden Tag neu diese Tücher zu waschen, jeden Tag neu alle Kraft zu verlieren. Ich hatte schon so viel versucht, schon so viel gekämpft, aber letztendlich hatte alles nichts gebracht. Ich war bei etlichen Ärzten gewesen. Die jüdischen Ärzte haben aber leider wenig Ahnung vom Inneren des Körpers. Sie dürfen ja keine toten Körper anfassen. Wie sollen sie da Forschung betreiben? Bei den römischen Ärzten war es auch nicht besser. Sie haben mich mit einem Brandeisen behandelt und dafür gesorgt, dass ich täglich noch mehr Schmerzen leiden muss. Oft lag ich nachts wach und wünschte mir nichts sehnlicher, als dass ich einfach aus diesem Traum aufwache. Ich wünschte mir, ein Leben führen zu können wie jede andere Frau. Aber was wusste ich eigentlich schon von ihrem Leben? Meine Krankheit galt als unrein. Ich galt als unrein, dauerhaft als unrein. Und so galt auch alles, was ich berührte, als unrein. Alles, worauf ich mich setzte oder worauf ich lag, galt als unrein. Als ob da jemand etwas mit mir zu tun haben wollte. Nicht mal mein Ehemann berührte mich. 7 Tage nach der Intimität wäre er auch noch unrein geblieben. Wer will das schon? An Menschen wie mich wurde bei dieser Regelung wohl eher nicht gedacht. Aber Menschen wie ich tragen ja auch selbst die Schuld dafür, sagen sie. Ich habe mir so sehr gewünscht damals, ich könnte zumindest Gott um Hilfe bitten. Aber auch der Eintritt in die Synagoge blieb mir verwehrt. An manchen Tagen war ich so kraftlos und die Hoffnungslosigkeit überkam mich so sehr, dass ich am liebsten nur schreien wollte und hoffte, es wäre endlich vorbei. Manchmal übermannte mich eine so große Dunkelheit, weil ich einfach keinen Ausweg mehr sehen konnte. Und so auch an jenem Morgen. Seit Tagen redeten die Leute davon, dass ein gewisser Jesus in unsere Stadt kam. Immer wieder hatte ich etwas von ihm aufgeschnappt. Ich hatte gehört, wie sie von Heilungen erzählt hatten. Blinde hatte er geheilt, Lahme wieder gehend gemacht, Taube konnten sprechen durch ihn. Man konnte es nicht überhören. Normalerweise gab ich nicht viel auf solche Erzählungen, hatte ich doch schon zu oft erlebt, wie Hoffnung aufkam und doch wieder zerbrochen wurde. Aber diesmal war es anders. Man spürte in dieser Stadt einfach diese Aufregung, diese Unruhe. Irgendwas musste an diesem Mann dran sein, dass er eine solche Aufruhr auslöste. Was, wenn es doch noch eine Chance gab? Was, wenn da Hoffnung wirklich ihren Platz hatte? Was, wenn er nicht nur Blinde wieder sehend, Lahme gehend und Stumme sprechen machen konnte, sondern auch mich heilte? Was, wenn diese Begegnung mit ihm für mich alles verändern würde? Angetrieben von Hoffnung, wahrscheinlich meiner letzten Hoffnung, fasste ich einen Entschluss. Egal, was es mich kosten würde, ich würde diesen Mann sehen. Ich würde ihn berühren und ich würde mein letztes Vertrauen darin zusammenkratzen, dass ich doch noch etwas ändern konnte. Denn ich wusste genau, womöglich war er für mich die Chance. Wahrscheinlich habt ihr schon erkannt, um wen es heute geht. Wir schauen uns die Geschichte der blutflüssigen Frau an. Ihr könnt sie in Markus 5, 24 bis 34 nachlesen. Und in dieser Geschichte aus ihrer Perspektive geschrieben, kann man schon einiges aus ihrer Situation damals rauslesen. Die Frau befindet sich seit 12 Jahren in der Situation des Blutflusses. Sie hat die Krankheit, die man Blutfluss nannte. Und Blutfluss ist eine Krankheit, bei der die Regelblutung nicht aufgehört hat, sondern kontinuierlich weiterging. Und wir haben in der Geschichte schon gehört, unter was für Einschränkungen sie eigentlich wirklich litt. In allen Bereichen ihres Lebens war sie eingeschränkt. Zum einen das Körperliche, dass sie sich immer müde, immer krank fühlte. Durch diesen ständigen Eisenmangel, durch den Blutfluss, hatte sie immer das Gefühl, kraftlos zu sein, immer müde zu sein. Die Hygieneprobleme, weil sie sich ja ständig diese Tücher umbinden musste, wieder waschen gehen musste, wieder neue Tücher brauchte. Wir können nachlesen, woher diese ganzen Gebote kommen, gerade diese Unreinheit. Das finden wir in 3. Mose 15, 24 bis 27. Ich lese euch die Verse einmal vor. Da steht, schläft während dieser 7 Tage ein Mann mit ihr, dann wird er durch ihre Unreinheit ebenfalls verunreinigt. Erst 7 Tage lang unrein und alles, worauf er liegt, wird unrein. Hat eine Frau Blutung über die 7 Tage hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Periode, dann ist sie in dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Bett, auf dem sie liegt, und jeder Stuhl, auf dem sie sitzt, wird unrein. Wer einen dieser Gegenstände berührt, wird ebenfalls unrein. Er muss seine Kleidung waschen und seinen Körper mit Wasser abspülen. Er ist unrein bis zum Abend. Wir sehen hier, was das für die Frau eigentlich bedeutet. Zum einen die Intimprobleme mit möglicherweise einem Ehemann. Wir wissen nicht, ob sie einen Ehemann hat. Wenn sie einen hat, dann gab es wahrscheinlich nicht viel Intimität, weil er ja 7 Tage lang nach dem Akt immer noch unrein bliebe. Vielleicht hat sie aber auch noch gar keinen Ehemann gefunden. Vielleicht hat die Krankheit schon, bevor sie verheiratet wurde, angefangen. Und dann ist es für sie nahezu unmöglich, einen Ehemann zu finden, weil sie keiner so nehmen würde. Und nicht nur das, sie hat vermutlich auch unter einer richtig starken sozialen Isolation gelitten, weil keiner was mit ihr zu tun haben will, weil keiner auch unrein werden will. Und ich stelle mir das so krass vor, wenn ich in allen Bereichen meines Lebens leide und nicht mal mit jemandem drüber sprechen kann, weil mich keiner besuchen kommt. Vermutlich hatte sie auch mit Selbstwertproblemen zu kämpfen. Blutfluss galt damals als eigenes Verschulden, als Strafe von Gott. Wie krass muss es für die Frau gewesen sein, diese Auswirkung zu merken, und die Leute reden vielleicht über sie, dass es ihre eigene Schuld sei. Wir lesen auch von den Arztbesuchen, die sie unternommen hat und von den Versuchen, die sie unternommen hat, damit sie vielleicht doch wieder gesund wird. Wir können es in Markus 5, 26 nachlesen. Da steht, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Und das ist in der Geschichte auch schon angeklungen, diese vielen Arztbesuche. Vermutlich hat sie erst die jüdischen Ärzte aufgesucht. Aber die jüdischen Ärzte durften anatomisch keine Forschung an toten Körpern betreiben. Und wie will man dann rausfinden, was im Inneren des Körpers stattfindet? Es gab zum Beispiel den Talmud, da gab es Ratschläge zur Heilung des Blutflusses. Da steht zum Beispiel drin, ein Straußenei verbrennen und die Asche im Leintuch am Leib tragen. Dann ist man geheilt. Oder weitere dieser Vorschläge. Und man kann sich vorstellen, dass das der Frau nicht sehr viel gebracht hat. Und vermutlich hat sie deshalb auch die römischen Ärzte aufgesucht, weil die römische Besatzungsmacht da war. Und die Römer hatten eine eher brutale Weise, damit umzugehen. Von ihnen hatte sie dieses Brandeisen eingeführt bekommen, weil die Römer glaubten, sie könnten die Blutung damit veröden und stoppen. Aber dadurch wurde die Frau eigentlich noch mehr verstümmelt und hatte noch mehr Schmerzen. Und wenn man das alles betrachtet, was das wirklich für die Frau gehießen hat, dann finde ich so krass, dass nicht nur ein Lebensbereich betroffen ist, sondern eigentlich alles. Und ich finde, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie hoffnungslos diese Frau gewesen sein muss und wie sie sich nach Veränderung in ihrem Leben sehnt. Wie sieht es in deinem Leben aus? Gibt es bei dir Bereiche, in denen du dich voll nach Veränderung sehnst? Gibt es Themen, die du eigentlich zu Jesus bringen solltest, weil du merkst, dass da Wunden sind, die immer wieder aufklaffen, dass da Blutungen sind, die irgendwie nicht zu stoppen sind, dass da eigentlich Thematiken da sind, die du mit Jesus angehen musst? Gibt es konkrete Schritte momentan, die eigentlich dran wären, du dich vielleicht aber nicht traust, der Mut fehlt, die Hoffnung fehlt, der Glaube darin fehlt? Vielleicht ist aber etwas in deinem Leben auch passiert oder du befindest dich gerade in einer Situation, die wirklich schmerzhaft ist, wo du wirklich nachempfinden kannst, was Leiden bedeutet. Vielleicht kannst du dich voll in die Frau hineinversetzen, weil es einen Bereich in deinem Leben gibt oder eine Situation, wo du merkst, du hast die Hoffnung irgendwie aufgegeben. Du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Vielleicht kämpfst du gerade und fragst dich, woran kann ich eigentlich festhalten? Vielleicht hast du auch schon so viel versucht, aber langsam bist du frustriert, weil du merkst, es findet keine Veränderung statt. Wonach sehnst du dich gerade? Wo bist du vielleicht kurz davor aufzugeben? In der Geschichte lesen wir weiter, dass die Frau dann von Jesus hört. Und wir haben den zweiten Punkt überschrieben mit neue Hoffnung, weil wir merken, da kommt irgendwie neue Hoffnung rein. In Markus 5, 27 lesen wir, diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Wir wissen nicht, von wem sie von Jesus gehört hat. Ob sie ihn vielleicht schon irgendwo mal hat predigen hören, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass sie sich ja eigentlich nicht in Mengen aufhalten darf. Oder sie kennt nur die Geschichten, weil sie erzählt wurde, weil andere ihr die Geschichten erzählt haben oder weil sie es irgendwie mitbekommen hat auf der Straße. In Matthäus 11, 2 bis 3 geht es um Johannes der Täufer, der im Gefängnis sitzt und nach Jesus schicken lässt, beziehungsweise Jesus fragen lässt, ob er wirklich der versprochene Retter sei. Und Jesus antwortet ihm, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Und vermutlich sind es genau die Geschichten, die die Frau berührt haben. Sie hört das Blinde sehen, dass Tote lebendig werden, dass Lahme gehen. Vielleicht kann Jesus, der versprochene Retter bei manchen genannt wird, auch ihre Situation ändern. Vielleicht ist es Jesus, über den so viel erzählt wird, so viel Heilung geschehen sind, dass er sie auch im Blick haben kann und dass er sie auch heilen kann. Und vielleicht ist es genau das, was Glauben in ihr entfacht hat, wo sie sagt, es ist mir so viel wert, dass ich den Schritt gehe und darauf vertraue, dass Jesus für mich was ändern kann. Und die Frau wagt diesen Schritt auf Jesus zu. Sie lässt Hoffnung neuen Raum, sie geht den Schritt aufs Wasser, obwohl sie es ganz schön was kostet. Und wir möchten hier nochmal einsteigen in die Geschichte an dem Tag, wo das Ganze passiert, wo sie diesen Schritt wagt, wo sie aus ihrer Zone rausgeht und auf Jesus zugeht. Und so ging ich los. Es war nicht schwer, die Menschenmenge zu finden, denn sie war groß und laut und ich gelang schnell an diesen Platz. Ich kämpfte mich voran, ständig in Angst entdeckt zu werden, denn ich durfte nicht hier sein, verunreinigte jeden, den ich berührte und der mich berührte. Doch die Hoffnung überwog. Ich würde nichts unversucht lassen. Jeder Schritt kostete Kraft, jeder Schritt schmerzte, aber ich ging weiter, den Kopf gesenkt, mich durch die Masse kämpfend. Und plötzlich, als ich meinen Kopf hob, sah ich ihn. Schon sein Anblick traf mich. Seine Ausstrahlung überwältigte mich. Noch nie war mir so ein Mensch begegnet. Ich kämpfte mich weiter vor und war so nah dran. Da kam plötzlich ein Mann schnellen Schrittes auf Jesus zu, warf sich vor ihn hin und flehte Jesus an, doch seine Tochter zu retten, die im Sterben lag. Der Mann war Jairus. Ich kannte ihn. Er war Synagogenvorsteher mit Namen und Rang und da zerbrach etwas in mir. Natürlich war Jesus für ihn da. Für ihn mit Rang und Namen. Mit Menschen wie Jairus. Menschen, die geachtet wurden, beliebt waren, offensichtlich gottesfürchtig, konnte ich nicht mithalten. Ich sah meine Chance langsam schwinden, als Jesus mit Jairus ging und verblieb kurz in meiner Starre. Tränen sammelten sich in meinen Augen. Nur eine Berührung, dachte ich. Nur eine Berührung würde reichen. Und so nahm ich meine letzte Kraft zusammen, kämpfte mich die letzten Schritte zu Jesus durch und griff so schnell ich konnte nach dem Saum seines Gewandes. Was dann passierte, bewegt mich noch heute. Ich spürte es sofort. Ich spürte es. Ich konnte es nicht glauben, aber ich wusste, dass es wahr war. Eine Berührung hatte gereicht. Ich schaute auf, noch versteckt in der Menge, als er auf einmal fragte, wer ihn berührt hatte. Die Jünger konnten es nicht verstehen. Nein, eigentlich konnte es keiner verstehen. Du siehst doch, wie die Menschen sich um dich drängen und da fragst du, wer dich berührt hat, sagten die Jünger. Aber Jesus ließ sich nicht beirren. Er wusste es und ich wusste es. Zitternd trat ich vor ihm und fiel vor ihm auf die Knie. Hatte ich ihn verunreinigt? Zog ich den Hass aller auf mich, weil ich ihn unterbrochen hatte bei seiner wichtigen Mission? Alle Blicke waren auf mich gerichtet. Ich hatte das Gefühl, die Welt stünde still, alle hielten den Atem an. Und in dem Moment war mir klar, dass ich nicht länger schweigen konnte. So brach alles aus mir heraus. Und Stück für Stück erzählte ich mehr von mir. Als ich fertig war, sah ich auf, sah seinen Blick, der mein traf und der sagte, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Er berührte meine Wange, er sah mich an, wie mich noch nie ein Mensch angesehen hatte. In seinem Blick lag pure Liebe. In seinen Worten lag Freiheit. Seine Berührung veränderte einfach alles.
Boah, Jesus, ich danke dir, dass deine Berührung wirklich alles verändern kann und dass heute ein Ort ist, wo von Hoffnungslosigkeit du uns zur Hoffnung führst, wo du uns begegnest mitten in unserem Zerbruch und wo du uns kennst, der du alles weißt, uns hineinführst in eine Lebensgeschichte, die schon so lang passiert ist, aber so aktuell und so relevant ist, weil du auch siehst, wo in uns Hoffnung zerbrochen ist, wo wir hoffnungslos geworden sind und Jesus, du der Grund bist, warum wir neue Hoffnung haben dürfen. Danke, dass du hier bist. Hey, komm, wir geben Dana mal noch einen Applaus, wie sie uns in diese Geschichte mit reingenommen hat. So stark. Wir haben gesehen, was für eine Hoffnungslosigkeit in dieser Frau steckt, was es bedeutet hat, wie isoliert sie war. Wir haben gesehen, dass es einen Moment gab, der neue Hoffnung erzeugt hat. Es war dieser Moment, als es stand und sie hörte von Jesus. Egal, warum du heute hier bist, dieser Jesus ist bis heute der gleiche. Im Hebräerbrief heißt es, er ist gestern, heute Morgen der gleiche. Was er damals getan hat, kann er heute tun und wird es tun. Und Jesus ist nicht tot geblieben. Kleiner Spoiler auf nächste Woche, er lebt. Und er will auch dein Leben verändern. Und Dana hat es gerade so vorgelesen oder vorgesagt, was diese Frau dachte. Diese Berührung hat alles verändert. Und in diesen Gedanken will ich euch mal mit reinnehmen. Eine Berührung, die alles verändert. Mir ist so aufgefallen, wo ich den Bibeltext gelesen habe, wie oft da dieses Wort Berührung steht oder wie oft da so ein Wort steht von, es drängen sich Leute, irgendwie ist es eng, da ist viel Berührung da und gleichzeitig geht es um die Unberührbare, die niemand anfassen wollte, die vielleicht, ich weiß nicht, wann zuletzt überhaupt Berührung erfahren hat, vielleicht hat sie sich mal durch Menschenmengen durchgezwängt, komplett verschleiert, dass niemand sie erkennt, dass niemand irgendwas sieht, wie sie die Tücher umgebunden hat, sie ist die Unberührbare. Und ich will nochmal lesen, Markus 5, 27 bis 31, wie es im Bibeltext steht, wie es weitergeht. Einfach, dass ihr nochmal seht, wie oft das steht mit der Berührung. Da steht, diese Frau hatte von Jesus gehört, nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Ich finde das so crazy. Also ich habe mich kurz gefragt, manchmal denke ich so, wenn Jesus so eine Frage stellt, es ist eine Falle. So, wer hat mich berührt? Und manchmal stellt er auch Fragen, wo man genau weiß, du bist doch Jesus, du müsstest es wissen. Aber ich habe auf einmal in meinem Leben ganz neu gemerkt, es gibt tatsächlich Dinge, die Jesus auch nicht wusste. Wusstest du das? Wir haben vorhin drüber geredet, Gott, Jahwe ist allwissend, allgegenwärtig und er ist allmächtig. Ja, Jesus sagt auch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, aber nur, weil er das tut, was er den Vater tun sieht, weiß Jesus alles? Nein. Jesus sagt, es gibt Dinge, die weiß nur der Vater. Jesus ist Mensch gewordener Gott, der sich begrenzt, dass er ist wie du und ich, dass er ein Leben leben kann wie du und ich. Und deswegen müssen wir manchmal nicht denken, ja gut, Jesus ist halt so. Nein, so wie Jesus gelebt hat, so kannst du auch leben. Das ist der Weg von Jüngerschaft, ihm immer ähnlicher zu werden und zu tun, was er getan hat. Jesus wusste es vielleicht wirklich nicht. Ich glaube der Bibel, wenn da steht, dass Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und dass da steht, es ging eine Kraft von ihm aus, dass er daran gemerkt hat, er wurde berührt. Weil wer merkt es, wenn irgendwie so ein Faden, wenn jemand einen Faden berührt? Die Person hat ihn, die Frau hat ihn ja nicht mal selbst berührt, sondern nur den Saum des Gewandes. Ich glaube, dass Jesus gespürt hat, da geht was von ihm aus. Und dass er ernsthaft diese Frage stellt, wer hat mich berührt, aber nicht, weil er es wissen will und weil er was zeigen will. Aber dazu vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Mich hat das so ist auch interessant, die Reaktion der Schüler, ich wollte schon Studenten sagen, seine College-Studenten, dass die Jünger zu ihm sagen, du siehst doch, wie die Menschen sich um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Im Lukas-Evangelium, da ist die Story auch beschrieben und da sagt Petrus in Lukas 8, 45, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. So, du wirst fast erdrückt. Ich weiß nicht, ob du schon mal, wahrscheinlich warst du schon mal im Stadion, ich weiß, die sind ein paar VfB-Fans. Wenn du da in der Bahn stehst und die ganzen Leute sind da, manchmal, da musst du dich nicht mal bewegen, du wirst von alleine rausgetragen aus der Bahn, kann, weil viele Leute rausgehen. Oder du musst raus, um dann erst wieder reinzugehen. Es ist packed. Und so war es damals. Die Leute waren so eng um ihn herum. Es war überall. Wie bei einem krassen Konzert. Ich war mal auf der UNUM-Konferenz letztes Jahr. Da war ein O'Bros-Konzert. Okay? Und dann waren ganz viele 14-jährige Leute oder eher jüngere Kinder und ich war auch dabei. Und es war crazy, Mann, weil du wurdest so erdrückt und alle haben so geschrien und alle haben gefeiert und es war einfach, es war packed, es war eng. Du wurdest von allen Seiten irgendwie getouched und gedrängt, so wie es hier steht. Und deswegen, ich verstehe Petrus seine Reaktion, weil er sagt, wer dich berührt hat, Jesus? Wer hat dich nicht berührt? Jeder hat dich berührt. Aber Jesus macht keinen Witz. Und er sagt, nee, ich meine nicht einfach nur ein Zusammenstoß, sondern eine Berührung von der Kraft ausgeht. Jesus sagt, nein, nein, ihr versteht es nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen einem unabsichtlichen Zusammenstoß und einer Berührung voller Absicht. Viele Leute, die an Jesus gestoßen sind, sind an ihn gestoßen und es ist nichts passiert. Aber es gab eine Berührung, bei der eine Kraft von ihm ausging und ein Leben verändert wurde, weil er es gespürt hat, wie sich jemand voller Absicht an der Hoffnung in Person festgehalten hat. Wer hat sich an meinem Gewand festgehalten? Deswegen stellt er diese Frage. Hey, ich glaube, da ist eine Warnung für uns auch drin. Weißt du, es ist sehr einfach, je länger du in der Hope-Kirche bist oder je länger du allgemein in Kirche bist, immer wieder unabsichtlich mit Jesus zusammenzustoßen, aber nie eine persönliche und absichtliche Berührung mit dem lebendigen Jesus, mit der lebendigen Hoffnung zu haben. Weißt du, du kannst hier sein, du kannst viele religiöse Sachen machen. Du kannst und dabei ganz unabsichtlich mit Jesus zusammenstoßen. Du kannst jeden Sonntag hier sein, ganz unabsichtlich mit Jesus zusammenstoßen. Regelmäßig in deiner Bibel lesen, immer mal wieder den Namen Jesus lesen, unabsichtlich mit ihm zusammenstoßen. Du kannst selbst Worship-Songs singen, unabsichtlich mit Jesus zusammenstoßen. Du kannst in allen möglichen Teams hier in der Hauptkirche mitarbeiten. Hey, das sind alles Sachen, die sind so genial, aber du kannst trotzdem nur mit Jesus unabsichtlich zusammenstoßen. Ich wünsche jedem von euch, dass du nicht unabsichtlich mit Jesus zusammenstoßt, sondern dass du voller Absicht und Intention eine echte und wahrhaftige Berührung mit dem lebendigen Gott hast, die dich radikal verändert, in der du seine Kraft erlebst, in wirklich Kraft von ihm ausgeht und du spürst, es macht einen Unterschied in deinem Leben und in deinem Umfeld und alles wird verändert. Eine Berührung, die alles verändert. Die Geschichte geht weiter, Markus 5, Vers 32 und 33, wo es heißt, aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Weißt du, ich glaube, Jesus schaut wirklich, hey, wo bist du? Und er denkt sich, komm, zeig dich. Und dann passiert es, zitternd vor Angst, trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie wusste ja, dass sie geheilt war. Aber ich meine, sie hätte sich auch einfach heilen lassen können und sagen, Jackpot, es hat geklappt. Okay, schnell raus und jetzt mal gucken, was ich mit meinem Leben anfange. Aber sie wusste, dass sie gerettet war und sie wusste, dass dieser Mann, der sie gerettet hat, fragt, hey, wo bist du? Und sie vertraut ihm, weil vielleicht kannst du denken, sie hat was richtig Falsches gemacht. Ganz viele Leute, die sie berührt hat, um an Jesus zu kommen, sind jetzt eigentlich alle unrein vom Gesetz. Die müssen sich alle waschen gehen. Alles, was sie berührt hat, sie darf da eigentlich gar nicht sein. Vielleicht hat sie Angst, komplett verstoßen zu werden. Sie weiß gar nicht, ist Jesus vielleicht jetzt auch unrein? Wie reagiert er? Bis gerade war er noch der Superhero. Alle wollten nah an ihm dran sein. Er hat geheilt. Kann das jetzt überhaupt noch? Ich stelle mir die Situation schon schwierig vor. Aber was passiert ist, sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Weißt du, die Antwort auf eine echte Berührung mit der lebendigen Hoffnung in Person ist immer Worship. Nämlich sich niederwerfen vor dem Herrn. Weißt du, für mich ist es nicht so ein Niederwerfen im Sinne von, oh, hoffentlich werde ich jetzt nicht, hoffentlich passiert mir jetzt nichts. Ja, sie hat sich gefürchtet. Sie wusste, Jesus kann alles möglich tun. Aber sie hat ihn auch geliebt. Sie hat gesehen, danke, was du für mich getan hast. Und das bedeutet Worship. Worship ist nicht nur Liebe, sondern und wenn du nämlich dich nicht verneigst, wenn du dich nicht unterordnest, dann kann es vielleicht einfach was Emotionales sein. Dann ist so Emotionalism. Ja, ich lass mich gehen mit meinen Gefühlen. Das ist so weit weg von Worship. Bei Worship geht es nicht um Gefühle und um Gänsehaut, sondern um Gegenwart, dass er da ist. Und gleichzeitig gibt es Leute, die ordnen sich Gott in allem unter und gehorchen ihm und sagen, du darfst alles sagen, ich will deine Gebote halten. Aber wo ist die Liebe? Das ist kein echter Worship, wenn du einfach nur aus Gehorsam deine Hände hebst. Das ist manchmal, das ist sogar gerade das Gegenteil. Das ist das, was die Leute machen, die nur faken, die nur so tun, als ob. Das sind die Leute, die einfach zufällig in Jesus hineingestoßen sind. Wahre Worship ist beides, Unterordnung und Liebe. Und ihre Reaktion auf diese Berührung ist Anbetung. Sie wirft sich vor Jesus nieder. Wusstest du, dass das Wort, was am häufigsten in der Bibel für Anbetung vorkommt, im Griechischen heißt es proskuneo, dieses Wort hat nichts mit Musik zu tun. Es heißt einfach niederknien. Es heißt einfach sich zu Füßen werfen. Und dann heißt es, und sie erzählt ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Ohne etwas zu verschweigen. Weißt du, wir haben euch schon einiges zugemutet, mit dem ganzen Blut, mit den ganzen Stories, mit, ihr sitzt auch Kinder vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber es ist eine krasse Geschichte, die steht in der Bibel, vielleicht nicht in der Kinderbibel. Und, aber sie erzählt ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Tatsächlich, diese Geschichte kann nur in der Bibel stehen, weil diese Frau ihr Zeugnis gegeben hat, weil sie vor allen erzählt hat, wie sie gelitten hat die letzten 12 Jahre, wie sie bei den Ärzten war. All diese Details muss sie an diesem Ort erzählt haben. Und ich sage dir eins, Menschenfurcht stirbt, wenn du Gott fürchtest. Menschenfurcht stirbt, wenn du Gott fürchtest. Wie crazy, dass sie solche Dinge in so einer Runde erzählt. Wer von uns würde das machen? Wir haben oft so viel Schiss davor, weil wir Furcht haben vor Menschen. Dabei sollten wir eigentlich nur einfürchten, das ist Gott. Und ich glaube, je mehr wir Gott fürchten und ihm sagen, Gott, du bist so viel größer, als ich mir vorstellen könnte, du sprengst mein Denken, desto mehr, glaube ich, brauchen wir gar keine Angst vor Menschen haben. Weil was wollen wir von den Menschen haben? Egal, ob sie uns verfolgen, ob sie uns verhöhnen oder ob sie uns zujubeln. Paulus sagte, es ist nichts für mich. Ich erachte es nur als Dreck. Das Einzige, was ich brauche, ist Gottes Anerkennung und seine Beziehung. Paulus sagt einmal zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers 9, ich will nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Allein Gottes Gnade genügt, sagt Paulus. Sie erzählt alles. Und ich glaube, dass das Wunder nicht nur ist, dass sie geheilt wird von dieser 12 Jahre langen Krankheit. Und ja, das ist ein krasses Wunder, wenn du schon mal, vielleicht sind hier Leute hier, die 12 Jahre und mehr auf einen unerfüllten Kinderwunsch hatten. So eine Zeit ist unvorstellbar lang. Ich weiß nicht, wer sich sowas vorstellen kann. Und dieses Wunder ist heftig. Sie wird geheilt. Aber es passiert noch viel mehr als das. Nicht nur wird sie körperlich geheilt und es ist eine Heilung ihrer Krankheit und auf einmal hört es auf zu bluten, sondern sie wird auch geheilt von ihrer Scham und sie hat sich aufgehört zu schämen für ihre Vergangenheit. Sie ist wie freigewaschen davon. Ihr macht es nichts mehr aus. Sie kann es einfach frei erzählen. Und man kann sich schon fragen, warum macht Jesus das? Warum sagt er, wer hat mich berührt? Und warum macht er so ein öffentliches Ding draus? Wäre es nicht irgendwie so Leadership-Tipps und so ein bisschen besser zu sagen, hey, das gehört in den seelsorgerlichen Rahmen, das ist so 1:1. Warum macht Jesus sowas? Warum so öffentlich? Weißt du, ich glaube, wenn Jesus uns heilt, dann will er nicht, dass es geheim bleibt. Wenn Jesus uns verändert, dann will er das ans Licht bringen. Ich glaube, es Christentum, dieses Ding, der Grund, warum wir hier sind, ist, weil Menschen es weitergegeben haben. Ja, irgendwann ist die Bibel auch entstanden, Johannes von Gutenberg, die haben es aufgeschrieben, aber weil Menschen bezeugt haben, ich habe das und das erlebt. Und nicht nur eine Person, sondern die Bibel ist das bestbelegteste Buch, historische Buch auf der ganzen Welt. Alle Historiker sind erstaunt, wie viele Abschriften, wie viele Zeugnisse, die sich genau 1:1 decken. Wie crazy ist das, weil Menschen mutig waren und Geschichten geteilt haben, die sie nicht gut dastehen lassen, aber wo Jesus alle Ehre bekommt. Ich will dich heute fragen, bist du ready, deine Story zu erzählen? Bist du ready, zu deinen Verletzungen zu stehen? Ja, vielleicht nicht immer vor der Kirche im großen Raum, aber es gibt Kleingruppen. Hey, da ist der Ort, wo du Dinge bekennen darfst, wo du Dinge ans Licht bringen darfst, weil sie dann ihre Macht verlieren. Und wo wir füreinander beten können, füreinander einstehen können und sagen können, hey, ich sehe dich. Du bist gefallen, aber lass uns gemeinsam wieder aufstehen. Du bist herausgefordert in diesem Thema, let's go, lass uns gemeinsam wieder aufstehen, wo wir echt bekennen können. Vielleicht sind es manchmal so Dinge, wo wir echt, wo wir Geld veruntreuen, wo wir rund um Sexualität Schwierigkeiten haben, wo wir mit Stolz ein Problem haben, wo wir schlecht über andere denken, dann auf einmal schlecht über andere reden und sie dann auch noch schlecht behandeln. Vielleicht solche Dinge, die du zu Jesus bringen darfst und wo er eine Geschichte draus schreiben ist. Ich glaube, manchmal haben wir keine Ahnung, wie kraftvoll unser Zeugnis ist. Und deswegen müssen wir aufhören, unsere Geschichte zu verstecken. Ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus, die Bereitschaft, deine Geschichte zu teilen und die gute Nachricht zu erzählen, das hat die Welt verändert und das verändert bis heute noch die Welt. Ich glaube, wir haben manchmal vergessen, dass die Kraft zur Rettung in unserem Gottesdienst nicht vom Worship kommt oder auch von der Predigt oder von den Menschen, sondern vom Evangelium, von der guten Botschaft. Und dieses Evangelium ist nicht nur eine Geschichte, sondern das ist eine Person und sein Name ist Jesus. Als letztes noch den letzten Vers in dieser Geschichte, Markus 5, Vers 34. Sie erzählt alles, ohne zu verschweigen. Und dann steht da, meine Tochter, sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Jesus sagt, Tochter. Er sagt, meine Tochter. Was denkst du, wann sie das letzte Mal gehört hat über ihrem Leben? Sie, die so verstoßen ist, wo ihre eigene Familie sie nicht mal mehr anfassen will, komplett isoliert, die niemand berühren will. Wahrscheinlich hat sie das ewig nicht gehört. Tochter, sie wusste gar nicht erst, dass sie gemeint ist wahrscheinlich. Aber Jesus sagt zu ihr, meine Tochter. Und sie ist nicht einfach nur eine Tochter. Jesus sagt, meine Tochter, du gehörst zu mir. Du bist meine Tochter. Wusstest du, dass es nur eine Stelle in der ganzen Bibel gibt, in der Jesus eine Frau Tochter nennt? Und es ist diese Geschichte in Matthäus, Markus und Lukas an diesen drei Stellen. Es ist nur diese eine Situation, wo Jesus zu einer Frau sagt, Tochter. Hey, wie besonders ist diese Geschichte? Und deswegen will ich da voll unseren Fokus nochmal darauf legen. Jesus hat sie geheilt, ja, Amen. Er hat Scham aus ihrem Leben verbannt. Sie konnte bezeugen, sie konnte Zeugnis abgeben davon, was sie erlebt hat und das, wie ihr Leben vor Jesus war, was Jesus getan hat und wie ihr Leben nach Jesus ist. Aber Jesus hat auch da nicht Stopp gemacht, sondern er hat ihre Würde wiederhergestellt. Er hat gesagt, du bist nicht einfach nur eine Frau, du bist ein Kind, du bist eine Tochter, du gehörst zu mir. Jesus bekennt vor allen anderen Menschen, dass diese Frau eine Tochter des Höchsten ist. Sie erniedrigt sich, liegt auf dem Boden, aber er erhöht sie, er stellt sie über alle anderen. Vorher war sie eine verwaiste, unberührbare, aber nach der Berührung mit Jesus ist sie eine Königstochter, eine Tochter des Höchsten. Schau dir mal diese Veränderung an. Und ich glaube, wir dürfen echt lernen, in dieser Identität zu leben. Weil was Jesus zu dieser Frau gesagt hat, gilt nicht nur für diese Frau. Das gilt für dich und für mich. Hier gibt es keine Kinder und Enkelkinder und irgendwie Hierarchien. Und ich weiß, bei euch wurde so viel durcheinander gewirbelt in der Hauptkirche. Aber am Ende des Tages, wir sind alle Kinder des Höchsten. Es gibt keine Enkelkinder. Natürlich übernehmen wir geistliche Elternschaft füreinander, tragen uns, beten füreinander, pushen uns, sagen, hey, komm, geh weiter, ermutigen uns, wie ein Coach es tut. Aber am Ende des Tages sind wir Schwestern und Brüder. Gott hat jeden von uns so sehr geliebt, dass er alles aufgegeben hat, dass er seinen Sohn hergegeben hat, damit du und ich für immer bei ihm sind, dass wir mit ihm leben können. So, ich lade dich ein, so, vielleicht nimmst du dir einen Moment, wo wir gemeinsam uns so vor Gott stellen und ihn mal fragen, wo er dein Herz verändern will. Komm, ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen und ich will gleich mit uns noch beten und dir so einen Moment geben, wo du wo du mit Gott ins Gespräch gehen kannst. Und ich will dir vorher noch einfach so ein, zwei, drei Sachen mitgeben, was ich glaube, was wir von der Frau lernen können. Nämlich, eine hoffnungslose Situation gibt es nicht mit Jesus. Er ist die lebendige Hoffnung. Ich will dir sagen, bleib dran, halte durch, hoffe weiter. Was du brauchst, ist nicht die Lösung für dein Problem, sondern eine Berührung mit der Hoffnung in Person. Manchmal sagen Leute, ich glaube, mein Problem ist, ich muss Gott einfach mehr lieben. Dann wäre ich nicht immer so hoffnungslos und negativ. Aber nein, nein, nein. Dein Problem ist nicht, dass du Gott mehr lieben musst. Ich glaube, du musst verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn du verstehen würdest, wie sehr Gott dich liebt, dann kannst du nicht anders, als ihn zu lieben, wenn du erlebst, wie er dich Sohn und Tochter nennt, wie er sein Leben für dich am Kreuz gibt und sagt, das habe ich für dich getan. Dann kannst du nicht anders, als ihn zu lieben. Oder wie Theo gestern gesagt hatte, als wir zusammen waren, glaub nicht an Gott, bis du spürst, dass Gott an dich glaubt. Vielleicht hat er das euch auch erzählt, wo er vor ein paar Wochen da war. So will ich dich fragen, was ist dein nächster Schritt? Weißt du, vielleicht ist dein nächster Schritt, deine Pläne aufzugeben. Frag mal den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was ist mein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, Gott dein ganzes Leben zu geben. Deine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sterben zu lassen und ein neues Leben von Christus zu empfangen. Hey, heute hast du die Chance dazu. Vielleicht ist dein nächster Schritt ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Ey, dann lass dich taufen. Post es auf Instagram. Erzähl es allen deinen Nachbarn, allen Leuten, die du triffst. Verschweig nichts. Erzähl die volle Wahrheit. Mut haben, Verletzlichkeit zu zeigen. Vielleicht ist das ein Ding, dass du die Kleingruppe nutzt, um Dinge aufzudecken, die gerade noch schambehaftet sind, damit der Feind keine Macht hat und keine Macht über dich gewinnt und es weiter versteckt hält. Warum nicht auch als Leiter von der Kirche im richtigen Rahmen so darüber reden, wo du fällst, hey, wo ich den Sabbat nicht achte, wo ich trotzdem weiterarbeite, wo ich über andere Menschen schlecht rede, wo ich vielleicht nicht ehrlich mit Geld umgegangen bin, alle Themen rund um Sexualität. Warum nicht mit einer vertrauten Person oder im richtigen Rahmen darüber reden und diese Dinge bekennen? Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass Menschenfurcht gekillt wird in dein Leben, dass es verschwindet und dass du ganz neu erfüllt wirst von so einer Gottesfurcht. Mutig in Verantwortung reingehst, sagst, Hauptkirche ist meine Kirche und ich lasse mich nicht mehr stoppen vom Feind. Ich übernehme Verantwortung. Ich bin am Start. Jesus soll mein Leben gehören. Ich bin am Start. Was soll ich machen? Komm, wo soll ich dienen? Wo soll ich leiten? Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du schwache Menschen, isolierte Menschen siehst, dass du diese Frau siehst, die so einsam ist, die unberührbar ist. Und dass du zu Menschen gehst und ihnen neue Identität zusprichst. Dass du sagst, ganz ehrlich, selbst wenn jemand unrein ist, mich darfst du berühren. Dass du Familie baust, die Grenzen überschreitet und Brücken baut. Herr, und ich danke dir so sehr für alles, was du in uns bewirkst. Da, wo du dich offenbarst, Heiliger Geist, da, wo du Dinge nach oben bringst, die gerade in unserem Kopf schwirren. Herr, und danke, dass du uns nicht anklagst und nicht uns runtermachst. Das macht der Feind, sondern dass du uns Dinge nach oben bringst, offenbarst, damit wir sie dir geben können, weil du sie gerne trägst. Jesus, du sagst, deine Last ist leicht und du willst uns frisches Leben geben. Herr, und so bitte ich dich, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns wirkst und durch uns wirkst und dass wir ganz neu unsere Last bei dir abgeben können, dass wir sie loswerden, dass heute ein Tag der Freiheit ist, Herr. Wirklich, ich spreche deine Freiheit aus in diesem Raum, dass Lasten, die wir nicht tragen müssen, weggehen. Dass wir nicht ein Pastor sind, sondern du bist der Pastor, dass wir nicht leiten, sondern zuallererst dir nachfolgen, Herr. Weil du es wert bist, weil du uns vorangegangen bist, weil du dich selbst hingegeben hast, Herr. Ich will dich bitten, dass du uns ganz tief berührst und wir Dinge loslassen können, die wir festhalten und gleichzeitig deine Herrlichkeit, deine Gnade, deine Liebe, deine Freundschaft annehmen. Herr, danke, dass du jeden Einzelnen hier liebst. Hey, und vielleicht ist es für dich heute dran und ich will dir so einen Moment geben, vielleicht können wir alle Augen schließen und du merkst in deinem Herz, da ist Unvergebenheit. Da gibt es was, was du loslassen willst. Es plagt dich schon zu lange. Und du hast diese Gedanken immer und immer wieder. Denkst immer wieder über eine Person nach Und dich erfüllt so eine Wut, aber so eine Verletzung vielleicht auch, dann lade ich dich ein, heute ist der Tag, wo du vergeben kannst. Vergeben heißt nicht vergessen, aber vergeben heißt etwas wegzugeben und Jesus zu erlauben, dass er dich heilen darf, dass er dich frei machen darf. Wenn du das bist, so, ich lade uns alle ein, die Augen zu schließen, dass jeder so Privatsphäre hat, wenn du das bist, dann will ich dich einladen, komm, heb doch einfach mal deine Hand. Also ich weiß, ist hier jemand, dann bete ich gerne für dich. Hammer. Boah, so stark. Kannst die Hand ruhig oben lassen. Wir haben die Augen zu. Und was für ein starkes Zeichen, dass du so ein, für die sichtbare und unsichtbare Welt so ein Zeichen gibst, so wie die Frauen bekennst, ja, Herr, da ist was, das will ich heute loslassen. Und Herr, ich danke dir für jede Person, die die Hand gerade oben hat, wo Dinge festgewachsen sind, die uns nicht loslassen, wo wieder und wieder Kreise gedreht werden, unsere Gedanken sich kreisen um dieses eine Thema und wo wir einfach nicht, wo wir sagen, ich kann nicht vergeben. Herr, aber du bewirkst es in uns, Heiliger Geist, und so will ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment Dinge offenbarst und zum Wollen auch das Vollbringen schenkst, dass wir loslassen können. Und ich spreche aus in deinem Namen, Jesus, dass Vergebung möglich ist. Und vielleicht kannst du da, wo du bist, einfach sagen, ich vergebe dieser Person, vielleicht auch im Inneren, ohne dass es jemand hört, ich vergebe dieser Person, ich nagle ans Kreuz, welche Gefühle das in mir verursacht hat, was die Person getan hat. Herr, danke, dass du mich hindurchgeführt hast, auch durch krasse Gefühle, durch schlimme Zeiten. Aber ich nagle es ans Kreuz, lass es dort sterben, gebe es dir und bete, Herr, dass du neue Hoffnung aufwachsen lässt in diesem Moment. Danke, dass du frei machst. Danke, dass du mir vergeben hast und ich genauso vergeben darf. Herr, ich will frei sein und bin frei in deinem Namen. Hey, und während alle Augen geschlossen sind, vielleicht weiß ich nicht, ob heute jemand da ist, der zum ersten Mal in der Kirche ist. Vielleicht hast du dich immer versteckt, sagst du, ich check das mal aus. Vielleicht, oder du bist schon lange hier, aber du bist immer nur so in Jesus angestoßen. Du hast nie eine echte Berührung mit ihm gehabt und hast nie gesagt, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Nicht mehr ich, sondern du. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Dann will ich dir die Möglichkeit geben, wenn du magst, dann bekenne das doch quasi hier vor allen und streck deine Hand. Ich zähle auf drei runter, ich gebe dir einen kleinen Countdown, das hilft uns manchmal. Aber wenn es heute dein Moment ist, dann ist heute dein Tag, wo dein Leben sich für immer verändern kann, weil du sagst, Herr, nicht mehr ich soll der Herr meines Lebens sein, ich will mich nicht mehr um mich selber drehen, sondern du sollst der Herr meines Lebens sein. Hey, ganz viele Leute in diesem Raum haben diese Entscheidung getroffen, aber du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Es ist einfach eine ehrliche Einladung. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn gar niemand streckt. Aber dieser Tag soll nicht vorbeigehen, wenn du heute hier bist und spürst, wie der Heilige Geist bei dir anklopft. Dann lade ich dich ein. Es ist eine Einladung. Ohne Druck triff diese Entscheidung. Wenn du das bist, dann sage ich dir, streck mal auf 0 in 3, 2, 1, 0. Komm, heb deine Hand ganz hoch. Yes. So stark, so stark. Gott segne euch, der Himmel feiert Party über jedes Bekenntnis, das jemand trifft. Und komm, ich lade uns als ganze Kirche ein, ich bete vor, ihr betet nach und wir laden gemeinsam Jesus ein, der Herr meines Lebens zu werden, okay? Und wenn du dieses Gebet sprichst, dann sprich es wirklich mit ganzem Verstand, mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und lade Jesus in dein Leben ein und höre was und dann erzähl davon nächste Woche, übernächste Woche, wie Jesus dein Leben verändert hat. Sprecht mir einfach nach, Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich gerufen hast. Ich bekenne meine Schuld und danke dir, dass du mir vergeben hast. Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Heiliger Geist, erfülle mich jetzt. Ich will mit dir leben, heute und bis in alle Ewigkeit. Amen. So mutig, dass du dieses Gebet gesprochen hast.